Wir hören aus einem Bericht im 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 8, Abvers 28. Und er, Jesus, kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so dass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber ferne von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen: Willst du uns austreiben? So lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach: Fahre aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles, wie es ihm ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Soweit dazu. Damit wollen wir uns heute Morgen etwas näher beschäftigen. Wir könnten das Ganze überschreiben wie: Jesus ist stärker als die Dämonen, oder die Realität der übernatürlichen Welt, oder das Verhältnis von Kraft Gottes zur Kraft des Teufels, oder wie auch immer. Wir sehen, es geht hier um eine Gegenüberstellung von Jesus und seiner Herkunft, seiner Vollmacht und eben dem Wirken der Abhängigkeit, die Menschen in ihrem Leben von dämonischen Mächten bekommen haben. Seit den letzten Versen, die wir uns angeschaut haben, eben bis zum Ende des Kapitels 7, geht ja die Bergpredigt, dann geht es in Kapitel 8 um die Heilung eines Aussätzigen, ab Vers 5 die Bitte des Hauptmanns von Kapernaum und dort, wo Jesus auch heilend eingreift, Jesus, der die Schwiegermutter des Petrus heilt, in Vers 14 und folgende, dann über die Frage der Nachfolge und den Ernst der Nachfolge ab Vers 18 im selben Kapitel und schließlich ab Vers 23 die Stillung des Sturmes und dann eben Vers 28 die Begebenheit, von der wir gerade gehört haben, die Heilung zweier Besessener. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was das nun für ein Ort ist, dann gibt es da verschiedene Bibelübersetzungen. So wird es wahrscheinlich auch bei euch, je nachdem, wenn ihr den Text verfolgt habt, unterschiedlich heißen. Sehr wahrscheinlich muss es richtig heißen Gergesena, denn das, was wir relativ zuverlässig wissen, auch von Ausgrabungen, archäologischen Ausgrabungen, dass es die Stadt Gergesa gegeben hat, die direkt am See Genezareth gelegen hat, und deren Beschreibung, also eine gewisse Entfernung zum See, eine Möglichkeit, um da Vieh weiden zu lassen, relativ gut übereinstimmt mit den Begebenheiten, mit den Umständen, die wir hier gelesen haben. Nun, wenn wir uns den ersten Vers einmal anschauen, und er kam ans andere Ufer der Gegend der Gergesener, da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Sie kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so dass niemand diese Straße gehen konnte. Also zuerst einmal wird hier relativ kurz zusammengefasst, dass diese Männer gefährlich waren, die ihm entgegenkamen. Wenn wir dazu die Parallelstelle aufschlagen aus dem Markus-Evangelium, dann merken wir auch, warum die Leute gefährlich gewesen sind. Wir schlagen zusammen einmal auf Markus 5, Verse 1 bis 20 wird uns das Ganze berichtet. Wir lesen nur einen kleinen Ausschnitt, da wo nämlich diese Besessene beschrieben wird. Markus 5. Markus 5, ab Vers 1. Da lesen wir nämlich: Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gerasena, und als er aus dem Boot trat, lief alsbald von den Gräbern her ein Mensch gegen ihn mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung bei den Grabhöhlen, und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war sehr oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schrie und schlug sich mit Steinen. Also da merken wir, hier wird ausführlicher noch etwas berichtet, warum der nun irgendwie gefährlich ist. Der hat nicht mehr die Kontrolle über sich, mit dem kann man nicht sprechen, der ist gewalttätig, die Leute haben Angst, weil der besessen ist, weil man mit dem nicht normal umgehen kann und wie gesagt, weil er auch über diese übermenschlichen Kräfte verfügt. Und das, was wir hier dann lesen, ist, dass dieser eine Besessene, beziehungsweise die zwei Besessenen, ihm nun sturstracks entgegenlaufen. Sie haben Eile dazu, sozusagen zu Jesus zu kommen. So könnten wir das auf der einen Seite deuten. Möglicherweise, weil diese Dämonen sofort erkannt haben, das ist unser Herr und Meister, das ist derjenige, vor dem wir uns unterordnen müssen und sie kommen jetzt schnell, um gut Wetter bei Jesus zu machen. Möglicherweise. Wir lesen ja auch später, dass sie dann sogar noch eine Bitte an Jesus haben und hoffen, dass Jesus sie da auch erfüllt. Das wäre die eine Sache. Die andere Sache wäre, wenn wir uns jetzt in der Gruppe der Jünger befinden würden, möglicherweise würden wir dann langsam von Angst befallen werden. Wir haben da schon das Gerücht gehört, da sind zwei gefährliche Wilde, die sind besessen und die schlagen die Menschen auch, überfallen sie. Wir lesen ja, die waren so gefährlich, dass niemand den Weg mehr ging. Und das haben die Jünger auch mitbekommen. Und nun stellt euch mal vor, da schauen die sich langsam furchtsam um, sind die hier irgendwo und plötzlich kommen die wild geworden mit langen Bärten, zerrissener Kleidung, Kette schwingend vielleicht noch, mit dem man sie da gefasst hat, kommen sie herausgelaufen und laufen direkt auf euch zu. Wahrscheinlich müssen wir uns da so vorstellen, dass die Jünger schon langsam zurückgetreten sind hinter Jesus, nicht? Der geht schnurstracks weiter dort, der kümmert sich gar nicht darum, aber die Jünger, denen ist wahrscheinlich etwas mulmig. Was passiert denn nun? Was sollen wir da tun? Das könnte durchaus auch eine Reaktion sein. Bei Jesus sicherlich nicht, er wusste, was dahinter steckt, aber zumindest bei den Jüngern. Und Besessenheit kann ja gefährlich sein. Besessenheit kann auch unheimlich sein für diejenigen, die damit zu tun haben. Dieser Besessene ist gefährlich, wie wir lesen, für die anderen, denn vermeiden sie ihn. Dieser Besessene ist aber auch gefährlich für sich selbst. Das merken wir ja an diesem destruktiven Verhalten, was er hat, eben bei den Grabhöhlen zu wohnen, die Sachen zu zerreißen, herumzuschreien, statt schlafen zu gehen in der Nacht. Er ist selbst gequält darunter. So wie es typisch ist für Menschen, die unter Besessenheit leiden, die von diesen Dämonen und Mächten gequält werden. Es sind übrigens auch da einige Merkmale, von denen wir sagen können, dass die bis heute kennzeichnend sind für Menschen, die sich mit okkulten Kräften abgeben und darauf einlassen. So lesen wir beispielsweise in diesem Zusammenhang davon, dass sie bei den Grabmälern da gewohnt haben, dass sie insbesondere in der Nacht aktiv gewesen sind, dass sie Gewalttätigkeit ausgeübt haben. Alles Dinge, die wir heute als typische Kennzeichen des Satanismus finden. Manche Hobby-Satanisten, die dann eben in der Nacht auf dem Friedhof irgendwo ihre Kerzen anzünden und da ihre schwarzen Messen feiern, die in schwarzer Kleidung auftauchen, die häufig ebenfalls gewaltbereit sind, wie das verschiedene Meldungen in der Presse, die wir immer wieder verfolgen können, uns vor Augen führen. Ich habe nur mal in den letzten Jahren das etwas verfolgt und immer wieder darauf gestoßen, vor relativ kurzer Zeit wurden in Griechenland zwei Männer und zwei Frauen verurteilt wegen Mordes, weil die eben mehrere Touristen ermordet haben für eine Satansmesse. Ein anderes, vor einigen Jahren in Deutschland, in der Nähe von Sondershausen, wurde dort ein Junge, ein Schauser, hieß er mit Nachnamen, umgebracht von eben einer Clique von Jugendlichen, die sich dem Satanismus verschrieben haben und das auch noch im Gefängnis dazu standen. Die sind zwischenzeitlich ins Gefängnis hineingekommen. Also Gewaltbereitschaft, dieses in der Nacht, dieses Morbide, da wo der Tod ist, da halten sie sich auf. Und daran merken wir auch typische Kennzeichen von dem, was nun diese Geister mit den Menschen wollen. Es geht nicht nur um Spielerei, sondern die wollen den Menschen kaputt machen. Deshalb auch diese Nähe eben zu den Leichen. Deshalb ja übrigens auch, wollen sie dann unbedingt noch jemanden morden. Und wenn schon nicht die Menschen, dann zumindest die Schweine. Wir lesen das dann ja auch an vergleichbaren Stellen, wo Jesus mit Besessenen zu tun hat, dass der eine, der sich immer wieder ins Wasser wirft oder immer wieder ins Feuer wirft, also die Dämonen, die den Menschen schaden wollen, sie kaputt machen wollen, auch wenn sie manchmal anderes versprechen und die Menschen den Eindruck haben, dass sie besondere Macht bekommen, wenn sie sich mit dem Satan einlassen. Also hier eine dramatische Situation. Das bleibt nicht ganz so. Wir lesen schon in Vers 29, und siehe, sie schrien, also diese Dämonen, es waren also mehrere Dämonen, die jetzt aus dieser Person heraus schreien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Also hier merken wir, sind ja nicht mehr die Menschen, die da schreien. Denn bei den Menschen, die wollen ja Befreiung haben. Das sehen wir immer wieder. Da, wo Besessene von Jesus geheilt werden, die sind froh, die sind glücklich nachher, wenn sie ihre Besessenheit los. Und das sind hier nur noch die Stimmen der Dämonen, mit denen Jesus verhandelt, denn die bitten Jesus ja hinterher auch, lass uns dann in die Schweine fahren. Das ist ja nicht die Bitte der Besessenen selbst, der Person, sondern der Geister, die aus ihnen heraus sprechen. Denn die Personen leben ja hinterher noch weiter, die sind ja befreit, aber die Geister, die Dämonen, sind dann hinterher weg dabei. Erst einmal fällt uns auf, dass sie hier Jesus wie selbstverständlich als Sohn Gottes anreden. Da ist keine lange Diskussion ringsherum. Sie merken das sofort. Sie erkennen die Vollmacht Jesu. Sie merken, hier ist ein Angriff auf das Reich des Satans. Wie wir das auch an anderen Stellen haben, beispielsweise Kapitel 12, Abvers 22 bis Vers 29. Sie erkennen das viel früher als die meisten Menschen. Denken wir noch daran, als Jesus den Petrus fragt, was denken die Menschen, wer ich bin? Dann sagen eben einige, naja, das ist Johannes der Täufer, der ist wieder auferstanden, das ist Elia vielleicht, der jetzt wiedergekommen ist und solche Sachen. Bis dann schließlich Petrus ihm dann sagt, wo Jesus ihn fragt, ja, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der, der uns von Gott gesandt ist. Und lange bevor die Menschen das erkannt haben, merken wir hier, für die Dämonen ist die Sache klar. Da braucht Jesus gar nicht viel Reden schwingen, auch keine großen Zeichen machen, die erkennen das sofort. Wir merken auch dabei, dass die Angst von dämonischen und übernatürlichen Mächten nicht aufgrund unserer vorbildlichen geistlichen Lebensführung da ist, sondern wenn schon höchstens, weil Jesus über sie gesiegt hat, weil Jesus der Herr über sie ist. Deshalb unterwerfen sie sich auch hier an dieser Stelle. Die Dämonen schreien, sie fühlen sich gequält in der Nähe Jesu. Ein typisches Kennzeichen auch für Menschen, die von der Besessenheit leiden, die es nicht vertragen können, wenn in ihrer Nähe gebetet wird, vom Namen Jesu gesprochen wird, wenn sie sich öffnen sollen gegenüber dem, was wir in der Bibel lesen. Da ist ein ganz starker Gegensatz zu dem, was Jesus tut. Ein Widerstand gegenüber geistlichen und göttlichen Angelegenheiten. Keine Diskussion über die Existenz Gottes, keine Legitimation. Und da merken wir auch, das ist heutzutage bei vielen Menschen, die besessen sind, die okkult, sich mit okkulten Dingen beschäftigen oder auch Esoterikern, brauchen wir gar nicht mehr viel zu diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht. Viele der Menschen um uns herum, die glauben das. Allerdings, sie wissen nicht so genau zu unterscheiden, wo sie diesen Gott nun finden können oder welchen Unterschied es zwischen dunklen Mächten und Mächten Gottes gibt. Das wissen sie nicht. Aber es gibt immer mehr Menschen um uns herum, mit denen müssen wir nicht lange diskutieren und ihnen alle Gottesbeweise aufzählen, die wir gerade noch im Kopf haben, sondern die merken das. Die haben selbst Erfahrungen gemacht, sei es mit Gott oder sei es mit dem Teufel. Und so ist es hier auch. Da muss nicht viel erzählt werden. Besessenheit, der Mensch reagiert nicht ganz normal. Hier hat der Geist vollkommen die Macht über den Menschen übernommen. Das finden wir heute unterschiedlich. Wir finden Menschen, die sind besessen, die zeitweise von dem Geist, der sie besessen hat, in Anspruch genommen werden, in fremden Stimmen sprechen, manchmal sogar in mehreren verschiedenen Stimmen, dass dieser Geist sie eben kaputt machen will, dass der einen Anspruch auf den Menschen ausübt, ihn in seinen Gedanken und Taten treibt. Und nun, ich muss sagen, eigentlich, wenn wir das jetzt als Christen so lesen, müssen wir sagen, diese Dämonen haben ja ein bisschen Humor, nicht? Also, es ist sozusagen, sie verhandeln nicht, ob Jesus der Sohn Gottes ist, aber sie versuchen eine Art Arbeitsschutzrechte für Dämonen einzuklagen, so könnten wir es sagen, nicht? Also sie erinnern Jesus daran, denk daran, du hältst dich nicht an die Regeln, du bist hier und eigentlich haben wir noch das Anrecht, wir dürfen hier noch in den Menschen drin bleiben. Also fast hat man den Eindruck, dass man etwas Mitleid mit diesen armen Dämonen bekommen kann. Nicht? Die zittern da vor Jesus, sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und sie versuchen noch zu verhandeln, tu uns bitte nichts, nicht? Wir haben ja noch ein Recht hier zu sein und vielleicht so etwas ein Märtyrerbonus, eine Mitleidswelle davon zu leben. Und Jesus hört da nicht darauf, er diskutiert nicht mit ihnen, denn für ihn ist die Sache auch klar. Nun, sie bringen auch ein Argument vor und sie sagen, es ist ja noch gar nicht Zeit. Jetzt können wir uns sagen, ja Zeit, wieso? Dürfen die erst am Mittag weggehen oder haben die jetzt das gemietet, die Person für, was weiß ich, 10 Jahre und danach läuft der Mietvertrag ab oder so etwas? Nein, daran liegt es nicht, sondern das, was die Dämonen ganz klar wussten und was wir auch aus dem Alten Testament wissen und auch aus dem Neuen Testament wissen, dass nämlich die Vernichtung der Dämonen und deren Bindung letztendlich erst am Endgericht stattfinden wird. Da werden sie gebunden, lesen wir, und werden in die Hölle hineingeschmissen. Und bis dahin haben sie eben noch, so quasi einen von Gott eingeräumten Freiraum auf der Erde zu schalten und zu walten und Menschen, die sich auf sie einlassen, auch in ihre Abhängigkeit hineinzubringen. Darauf berufen sie sich und sagen, ja eigentlich so vollkommen in die Hölle geworfen werden und gebunden zu werden, das ist doch erst dran, ganz am Ende der Tage. Und Jesus natürlich geht hier eben jetzt nicht darauf ein, das ist klar, denn mit Jesus beginnt ja die Endzeit schon. Wir wissen, mit Jesus beginnt das Reich Gottes hier auf Erden. Er sagt ja, so wie Johannes der Täufer vorher sagt, kehret um oder tuet Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und genau das ist das, was Jesus auch predigt. Denn nicht erst am Ende der Zeiten, wenn es vollkommen vollzogen ist, sondern schon jetzt, wo es beginnt, ist die Herrschaft Jesu über diese bösen Mächte und Dämonen angebrochen. Und das lesen wir ja auch. Da, wo Jesus seine Jünger beauftragt, Dämonen auszutreiben, Menschen zu befreien von übernatürlichen Belastungen, da tun sie das ja auch. In seinem Auftrag, in seiner Macht. Menschen, die allerdings versuchen, das so aus eigener Kraft zu tun, da sollten sie eher vorsichtig sein. Erinnern wir uns nur an die Pharisäer, die dann zu den Jüngern kommen und die sagen, ja, wir wollen auch gerne diese Kraft haben. Und die versuchen dann eifrig, die Dämonen auszutreiben. Und die sprechen dann sogar noch mit ihnen und sagen, naja, also Jesus kennen wir und Paulus kennen wir auch, aber wer seid ihr denn eigentlich? Ich meine, die sehen die natürlich, die wissen auch, wer das sind, aber die sagen sich, ja, wer seid ihr, was bildet ihr euch eigentlich ein, uns zu befehlen? Das vor Jesus, da haben wir Angst, vor Gott auch, aber vor uns als normalen Menschen, da ist natürlich keine Möglichkeit, diese Wesen und diese Mächte einzuschüchtern. Dann lesen wir weiter. Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Das bestätigt übrigens diese geografischen Angaben, die ich gemacht habe, denn Säue hatten normalerweise Juden nicht. Also für Juden war das ja eine der schlimmsten Sachen, denn Schweine sind unreine Tiere, die hat man weder gegessen noch gehalten, noch hat man sie berührt oder sonst etwas mit ihnen zu tun gehabt. Aber wir wissen, dass es eben im Norden, im Nordosten, insbesondere des Sees Genezareth, einige Städte gegeben hat. Es gibt jetzt 10 Städte auch, von denen wir manchmal lesen in der Bibel. Das waren heidnische Städte, die wurden zuerst gegründet. Das begann von Antiochos Epiphanes, der eben Jerusalem erobert hatte. Der wurde ja durch die Makkabäer vertrieben. Vorher wissen wir auch schon, es gab einen Einfluss von Alexander dem Großen, der diese Gegend erobert hatte. Und die alle hatten jetzt eine Siedlungspolitik betrieben, dass in Israel nicht nur Juden, sondern eben auch Heiden wohnen sollten. Und hier merken wir also deutlich, er hat hier mit Heiden zu tun. Sonst wären da keine Säue auf der Weide gewesen. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Also wenigstens noch eine Möglichkeit. Sie merken, sie haben keine Chance, sie können den Menschen auch nicht länger bleiben. Jesus lässt sich nicht darauf ein, sie erst am Ende aller Tage zu vertreiben, sondern sie müssen weichen. Aber sie bitten jetzt wenigstens noch in diese Säue hineinzugehen, in diese Schweine. Was wir daraus schließen können, ist, dass die Dämonen scheinbar eine Sehnsucht danach haben, sich irgendwo so wieder zu verkörpern. Also sich irgendwo an die Schöpfung Gottes zu binden. Denn sonst könnten wir ja sagen, die können ja irgendwo herumschwirren. Das macht ihnen ja nichts aus. Nicht? Aber scheinbar wollen sie irgendwo in diese Schweine hinein. Was wir auch dabei sehen, dass es besessene Tiere geben kann. Interessante Schlussfolgerung ja daraus. Nicht? Und während diesem Zeitpunkt, wo die Schweine plötzlich durchdrehen, die haben ja nicht plötzlich Schweinepest oder BSE bekommen, sondern da sind die Dämonen, die da drin sind, von einer Minute, einer Sekunde auf die andere, werden die wild rasen da umher und begehen Selbstmord. Also, ich weiß nicht, ob wir den Schwein jetzt einen Psychotherapeuten schicken sollten oder so etwas. Nicht? So würde man das ja heute tun, die mit Menschen, die innerlich zerstörerisch von Dämonen besessen sind, die versucht man in die Psychiatrie einzuweisen. Und da kann man ihnen natürlich auf Dauer auch nicht helfen dabei. Aber jedenfalls bei diesen Schweinen, wir sehen, Tiere können besessen sein. Wir lesen ja auch im Alten Testament, dass Tiere eine Seele haben, was nicht heißt, dass sie in den Himmel kommen. Denn das, was in den Himmel kommt, für uns ist ja der Geist, den Gott uns gegeben hat, den er lebendig gemacht hat, nicht unbedingt das, was da im Alten Testament als Seele, als Odem Gottes bezeichnet wird. Im Mittelalter wurden Tiere beispielsweise sogar verurteilt, wenn sie irgendwas Böses getan haben. Meinetwegen ein Tier hat einen Menschen übergelaufen, der ist da gestorben, dann wurde ein richtiger Gerichtsverfahren und dann gab es da meinetwegen Esel, die geköpft worden sind oder Hähne, die erhängt worden sind oder so etwas. Und uns scheint das heute ein bisschen seltsam, wobei man sich dabei durchaus ans Alte Testament anlehnte. Denn im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, haben wir eben solche Hinweise. Da steht beispielsweise der Ochse, der einen Menschen stößt und der kommt zu Tode und so, dann muss der unter Umständen auch getötet werden und so. Also es gibt da gewisse Hinweise auch im Alten Testament davon, dass eben Tiere zumindest in bestimmten Maße auch für ihr Handeln mitverantwortlich sind. Hier jedenfalls, wir sehen, die Tiere, die Schweine, können besessen werden. Diese Dämonen wollen in sie hineinfahren. Was wir allerdings auch merken, ist von vornherein wiederum dieses zerstörerische Verhalten. Die wollen nicht auf ewig in den Dämonen wohnen. Wir können ja sagen, ja, denn warum bringen sie dann hinterher um? Wenn das jetzt nur ihr Haus ist, in dem sie jetzt überwintern wollen oder was weiß ich, dann sollten sie ja die Schweine ruhig in Ruhe lassen, damit die möglichst lange leben, ehe sie geschlachtet werden. Aber das tun sie ja nicht. Sondern die Dämonen sind zerstörerisch. Überall, wo sie in Menschen oder anderen Lebewesen wohnen, wirken sie zerstörerisch. Denn es kommt ja dazu, dass sie in 0, nichts eigentlich die Schweine umbringen und damit ihre Behausung ja auch umbringen. Ne? Also da merken wir dieses vollkommen Destruktive, was Dämonen haben. Und das ist auch bei Menschen der Fall.
Menschen, die sich auf den Teufel einlassen, auf dämonische Belastungen einlassen, besessen sind, haben eine Tendenz eben zur Morbidität, zur Selbstzerstörung, Selbstmord und ähnliche Sachen sind dabei relativ häufig oder andere zu quälen, die Ordnungen Gottes zu pervertieren und ähnliches mehr. Nun, was wir hier dabei sehen, dann Jesus, der spricht jetzt als nächstes und er sprach, fahre aus, da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Soweit erst einmal dabei. Und da sehen wir, Jesus macht kein großes Theater mit den Dämonen. Er macht das nicht so, wie wir das manchmal sehen oder auch da und dort vielleicht in der einen oder anderen charismatischen Gemeinde mitbekommen haben. Erstmal ein großes Theater, eine große Austreibungszeremonie mit feierlichen Worten und was weiß ich so etwas. Das kommt da alles gar nicht, sondern ein kleiner Befehl und zack, diese Dämonen sind dabei weg. Für Jesus, merken wir dabei auch, ist ein Menschenleben, was befreit ist von den Dämonen, wertvoller und wichtiger als eine ganze Herde Schweine. Also wir sehen, Jesus ist kein Materialist. Der sagt sich nicht, die armen Schweine und wie viel Geld bringen die denn ein? Das sehen wir ja hinterher, ist das Problem dann der Hirten, die dann zu Jesus kommen. Sondern für Jesus ist das Leben eines Menschen viel, viel wichtiger als eine Herde Schweine oder wir könnten sagen, eben als eine Herde Autos oder sonst irgendwie etwas. Das ist für Jesus alles nicht das Entscheidende. Wobei bei Autos, da möchte ich jetzt bezweifeln, dass es besessene Autos gibt. Das habe ich von nicht, da habe ich noch nichts von gehört. Aber zumindest bei den Schweinen hier ist das möglich, die ja eine ökonomische Größe immerhin darstellen. Nicht? Also, hier ist ein Leiden von Menschen verursacht. Jesus befreit die Person davon und zwar das in relativ kurzer Zeit. Wir merken auch, die Persönlichkeit des Besessenen wird schlagartig verändert. Der plötzlich zerreißt keine Ketten mehr, der rennt nicht zurück zu den Gräbern. Der ist plötzlich relativ normal, da wo diese Dämonen ihn verlassen haben. Verrückt zu sein, ist eben keine gottgemäße Verhaltensweise. Gott verspricht hier auch der Geist verspricht hier viel und er nimmt die Leute ja dann trotzdem gefangen. Das, was wir hier sehen, eben Jesus geht relativ kurz damit um. Das, was uns herausfordert, ist natürlich an dieser Stelle, wie sieht das denn bei uns aus? Rechnen wir überhaupt real mit dem Einfluss oder überhaupt der Möglichkeit übernatürlicher Mächte? Ist das für uns eine Realität oder weichen wir dem eigentlich in unserem täglichen Leben aus? Also, oder sagen wir vielleicht, naja, zur Zeit Jesu, da hat es das möglicherweise gegeben. Oder hören wir vielleicht auf die Interpretation vieler bibelkritischer Theologen, die sagen, naja, damals war man medizinisch noch nicht so weit. Das war wahrscheinlich einfach ein epileptisch Kranker gewesen. Oder vielleicht ein Schizophrener oder sonst irgendwie etwas. Aber dann müssen wir Jesus Lügen strafen. Dann müssen wir sagen, also Jesus, du hast dich hier geirrt. Ja, auch seltsam, was er für eine Methode hat, mit diesen Schizophrenen umgehen. Geht ihr mal zu einem Schizophrenen und sagt ihm, fahre aus und pass mal auf, was dann passiert. Geht es ihm dann sofort besser und hat keine Probleme mehr, keine Stimmen mehr aus ihm heraus und so? Nee, normalerweise geht das nämlich nicht so. Ne? Da merken wir, da ist ja ein Unterschied. Wenn du wirklich psychisch krank bist und das dein Problem ist, dann geht nicht durch so einen einfachen Befehl, geht das wieder weg. Da kannst du dann auch beten und Dämonen austreiben, solange du willst. Das passiert dadurch nicht. Natürlich kann Jesus auch solche Menschen heilen, aber das geschieht nicht durch eine Dämonenaustreibung. Wir merken, Jesus war sich durchaus bewusst, dass es sich hier um übernatürliche Mächte handelt und eben nicht um einfach nur eine psychische Erkrankung dabei. Wenn das eine geistliche Realität ist, dann müssen wir die in unserem Leben aber auch mit einbeziehen. Dann müssen wir davon sehen, wir sind auch in einer geistlichen Auseinandersetzung. So wie Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen Kräfte und Mächte der Finsternis und solche Sachen. Also das heißt, wir haben um uns herum eine unsichtbare Realität. Vor vier Jahren, ist mir einfach in Erinnerung geblieben, gab es dann zu Ostern im Focus Magazin einen Bericht über Wunder. Und da wurden mehrere Leute interviewt, eben Physiker, Psychologen und so weiter, unter anderem auch ein Theologe, ein Professor, ich denke aus Bochum war das gewesen. Und da hatten dann alle gesagt, also auch die Physiker haben gesagt, naja, also wir wissen ja doch nicht alles, können wir nicht beschreiben und möglicherweise gibt es schon Wunder und übernatürliche Welt kann durchaus sein, denn wir wissen ja nicht alles von der Welt um uns herum. Nur allein der Theologe, der war sich ganz sicher, dass es eben keine übernatürlichen Kräfte und Mächte gibt und dass auch die Heilungen, die in der Bibel berichtet sind, natürlich nicht so gemeint sind, sondern das sind übertragene Erzählungen, dass die Menschen wieder Gleichgewicht mit ihr Leben gekommen sind und all solche Sachen. Ja, und da muss man tatsächlich den Kopf schütteln und sagen, also wo sind wir hingekommen? Nicht? Das heißt, die Leute, die vorher eher am Glauben gezweifelt haben, das sind heute diejenigen, die uns davon überzeugen wollen, dass es eine übernatürliche Welt gibt. Und viele Theologen und auch manche Christen schließen das aus ihrem Leben vollkommen aus. Vielleicht müssen wir manchmal so eine ähnliche Erfahrung haben wie der Esel von Biliam. Nicht? Wir trotten dahin und so mit dem Biliam, nicht? Also der nimmt seinen Esel da mit und ja, er merkt gar nicht, dass die unsichtbare Welt um ihn herum ist, obwohl er ja sogar Prophet Gottes ist, nicht? Also sich besonders heilig und besonders herausgehoben fühlt, bis dann Gott schließlich da dem Esel sowieso die Augen auftut, aber schließlich der Biliam dann auch noch merkt, aha, oh, da ist ja ein Engel hier vor uns, gut, dass wir da nicht weitergegangen sind. Und so ist es ja um uns herum auch. Es gibt massenhaft Menschen um uns herum, die daran fest davon überzeugt sind, dass es Dämonen, dass es Geister, dass es Engel um uns herum gibt. Manchmal viel fester als wir, obwohl das unser Glaubensbekenntnis ist, obwohl wir in der Bibel ständig davon lesen, dass da Leute erschienen sind und Dämonen und Engel und so weiter. Weil letztens fiel mir ein Buch in die Hand, da gibt es ja jetzt hunderte von Büchern, ihr müsst nur mal irgendwo in den Buchladen gehen oder in die Bibliothek, über Begegnungen mit Engeln. Da haben alle möglichen Leute, nicht Christen, ganzes Buch habe ich vorher gelesen, fand ich interessant, durchgelesen, wo ihnen Engel begegnet sind, wo ihnen Engel geholfen haben und so, ob die wirklich diesen Engel begegnet sind oder nicht, das stelle ich ja jetzt gar nicht mal dahin, das weiß ich nicht. Aber in jedem Fall, sie sind fest davon überzeugt, dass das so ist. Oder was anderes, da hatte ich dann gelesen von in Berlin. In Berlin gibt es so eine Führung, da kannst du dann dich morgens so um zwischen 4 und 5 herumführen lassen, um dann eben Elfen und Gnome und so etwas zu besichtigen. Und dann kommt eben der Führer davor und sagt, da vorne auf den Gleisen, hast du gerade gesehen, diesen grünen Gnom da vorne? Und die Zuschauer sehen das natürlich nicht, nicht? Aber der sieht das aus irgendwelchem Grund und und dann habe ich im Radio gehört, da wurden auch ein paar Leute interviewt, nicht, dazu, und die waren ganz begeistert davon. Die haben das echt toll gefunden, da solch eine so eine geistreiche Wanderung durch Berlin zu machen und dann irgendwo da diese übernatürlichen Wesen zu sehen. Also, ob die Realität sind oder nicht, das ist ja gar nicht hier die Frage. Also, ich denke eher, dass das ein bisschen so Scharlatanerie ist, die da betrieben wird. Aber das, was dahinter steckt, ist ja, Menschen sind offen davon, Menschen sind überzeugt davon, dass es das gibt, machen Erfahrungen mit übernatürlichen Kräften und wir sind eigentlich diejenigen, die Bescheid wissen darüber. Wir sind auch diejenigen, die den Menschen sagen könnten, pass auf, da gibt es nämlich auch Mächte, die dir schädlich sind, die nicht nur dein Gutes wollen. Und das wissen die Esoteriker um uns herum nicht, die sind offen gegenüber allem und nehmen alles erstmal auf. Aber wir könnten die Leute darauf aufmerksam machen, wir sollten damit rechnen. Wir sollten auch damit rechnen, dass wir manches Mal, wenn wir Anfechtung hineinfallen, wenn uns der Teufel in Sünde hinein verführen wollen, dass wir vielleicht dann einmal versuchen, hier dem Teufel zu befehlen, Teufel, hau ab, hier, ich stehe unter der Macht Jesu, du kannst mir nichts anhaben, warum nicht auch so? Es sind eben nicht nur rein intellektuelle Dinge, die dort ablaufen, sondern, wie Paulus es sagt, eben Kämpfe mit Kräften der Finsternis, die dahinter stehen. Also diese Herde Säue, die laufen den Abhang herunter, ertrinken im See, das ist dann relativ schnell abgemacht. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten alles, wie es den Besessenen ergangen war. Das ist also jetzt in Vers 33. Hier merken wir, die Hirten sind typische Vertreter auch unserer Generation. Sie sind Kapitalisten. Sie denken nicht zuerst daran, was kostet da, ich meine, was ist dem jetzt befreit, sondern was kostet das? So ähnlich wie die Diskussion um die Krankenkassen heutzutage, nicht? Also da sagt man so, die alten Menschen, die sind viel zu teuer, die Behinderten sind auch zu teuer, da müssen wir zu viel Krankenkassenabgaben zahlen, also lasst sie uns doch töten. Das ist ja heute so, nicht? Die werden auf dem Altar des Mammons einfach geopfert, weil man eben das Geld dafür nicht bezahlen will. Deshalb gibt es ja auch immer weniger Behinderte, weil die eben schon entweder im Mutterbauch oder eben kurz vor der Geburt dann getötet werden. Ich habe einige Zeiten am Behindertenheim gearbeitet, habe dort auch festgestellt, wie die meisten der Eltern heutzutage mit ihren behinderten Kindern eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen. Eine Mutter, die hatte dann gesagt, ja, also sie möchte erst informiert werden, wenn das Kind gestorben ist. Dann habe ich sie auch nie gesehen. Ich habe da 4 Jahre etwa gearbeitet, die Eltern habe ich nie gesehen während dieser Zeit. Nur eben diese Notiz dann in dem Buch gelesen, der Akte gelesen, nicht? Also dass die Eltern dann erst wieder informiert werden wollen. Es gibt natürlich auch andere, aber generell wird uns heute eingeimpft. Einige US-amerikanische Krankenkassen schließen sogar jegliche Kosten aus, wenn du dich entscheidest, ein behindertes Kind auszutragen. Da musst du das selbst tragen dabei, weil du dir ja selbst diese Kosten verursacht hast. Und da merken wir, so ähnlich reagieren die ja auch. Behinderte, dass die gesund sind, naja, damit kann man ja noch leben, die Behinderten. Da sind wir einfach nicht mehr vorbeigegangen. Ab und zu binden wir die mal mit Ketten so und dann reißen die sich wieder los. Aber unsere Schweine, die wir jetzt losgeworden sind, das ist ja eine Katastrophe. Ich meine, manches Mal kann es auch so sein, dass wir an irgendwelchen irdischen Dingen festhalten. Und wenn Gott uns geistlich etwas beibringen will und uns diese irdischen Dinge wegnimmt oder wir meinen, dadurch einen irdischen Verlust zu haben, meinetwegen, du hast einen super Arbeitsplatz, der nimmt dich zwar total gefangen, du hast keine Zeit mehr für Gott, keine Zeit mehr für die Gemeinde, keine Zeit mehr für die Familie und dann plötzlich wirst du entlassen. Und dann sagst du, oh Gott, warum hast du das zugelassen, so schlimm und die materiellen Einbußen dabei. Und es ist ja auch schlimm. Aber statt daran zu denken, dass vielleicht Gott dadurch ja etwas, ein viel stärkeres Unheil verhütet hat, nämlich dass du Schaden nimmst an deiner Seele oder an der Seele deiner Mitmenschen oder von der Gemeinde oder geistlich oder was weiß ich, das vergessen wir dann manchmal. Da ist auch für uns die Frage, Was ist tatsächlich das erste Motiv? Was ist das, was wir an erster Stelle sehen? Ist es der Materialismus wie die Schweine? Und das war ja ein Verlust für die Leute. Wir könnten sagen, das ist ein wirtschaftlicher Verlust für euch vor. Ihr seid hier Schweinehirten und plötzlich euer ganzes Kapital ist weg. Aber da merken wir, Jesu Maßstab ist eben ganz anders als derjenige der Materialisten hier dabei. Sie loben nicht Gott, sie sind einfach schockiert darüber, was Jesus tut. Es ist ihnen unheimlich. Sie holen schnell Verstärkung. Ihr Weltbild wird durcheinandergebracht. Hier ist nicht nur so und so viel kriege ich für so und so viel Kilo Schweinefleisch, sondern hier ist plötzlich etwas vollkommen bisher Unerwartetes passiert. Sie gehen überstürzt in die Stadt hinein, bringen dann die ganzen Leute mit, hier sehen wir ja, und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus, Jesus entgegen. Und was tun die? Die sagen nicht, oh Jesus, was bist du für ein mächtiger Mann, komm, wohn bei uns, wir haben noch ein paar Kranke, die kannst du auch noch heilen und wir möchten von dir hören und wie kannst du, hast du das überhaupt gemacht? Nein, gar nicht dabei, sondern eben sie sind ganz höflich und nett und als sie ihn sahen, baten sie ihr Gebiet zu verlassen. Wir sehen, hier ist eher ein feindseliges, abweisendes Staunen. Die Schweineherde ist den Menschen wichtiger als das gerettete Menschenleben dabei. So kann es auch heute sein, dass eben manchmal der persönliche Gewinn Menschen wichtiger ist, als das Leben von Menschen zu retten. Ich meine, so sehen wir das ja auch immer wieder in der EU, nicht? Dann bei der, ich meine, natürlich etwas vereinfacht dabei, aber bei der Landwirtschaftspolitik, nicht? Also lieber verbrennen, lieber Butter einfrieren, lieber Milch ausschütten, lieber Obst zerstampfen, als irgendwo den Leuten auf der Welt, die unter Hunger leiden, das zu geben. Denn dann gehen die Marktpreise ja kaputt, das können wir ja nicht machen. Können wir ja nicht mehr exportieren, können wir nicht mehr verkaufen. Also besser die Leute verhungern lassen, aber dafür können wir dem Rest, die überleben, denen können wir dann etwas teurer das Getreide verkaufen. Da merken wir, das ist das Gesetz der Marktwirtschaft. Und rein logisch gesehen stimmt das auch. Aber Jesus hat hier eben einen anderen Maßstab, der dabei eine Rolle spielt. Die ganze Stadt kommt Jesus entgegen und so wie das hier beschrieben wird, das war ein typisches Verhalten, wie man einem hochgestellten Beamten, einem König oder einem Abgesandten des Königs begegnet ist. Also wir müssen uns vorstellen, eine ganze Prozession, hier steht ja die ganze Stadt. Das heißt, die Leute sind alle hingegangen, um Jesus die Ehre zu erweisen. Nicht, weil sie ihn direkt verehrt haben für das, was er getan hat, aber um ihn zu besänftigen. Denn wenn der jetzt schon diese Schweine da hat umkommen lassen, wer weiß, wenn der erst in unsere Stadt kommt. Vielleicht brennen plötzlich unsere Tücher auf, die wir verkaufen wollen, oder unsere Kühe, die wir im Stall haben, die rennen auch noch in den See Genezareth und ertrinken da. Besser Schaden eindämmen, wir sind richtig höflich und nett. Herr Jesus, ja schön, dass du hergekommen bist, aber weißt du, wir haben jetzt genug von dir eigentlich und du könntest ja gerne woanders hingehen. Guck mal, Schweine gibt es auch noch im Nachbarort, nicht? Also wenn du da noch zu tun haben willst und... So ähnlich sehen wir das hier, deshalb so höflich und nett. Sie schimpfen ja nicht mit Jesus, kein Vorwurf. Sie sagen nicht, also warum hast du das getan? Weil sie Angst haben davor, dass Jesus, wer weiß, jetzt noch irgendetwas Schlimmeres dabei tun könnte, was ihn eben hier zustößen könne. Eine unwillkommene Einmischung des Gottessohnes in die eigenen Angelegenheiten. Und das Übernatürliche, das Göttliche, spielt dabei plötzlich gar keine Rolle mehr. Und Menschen um uns herum sind auch heute noch in derselben Weise religiös. Da finden wir beispielsweise hier ganz in der Nähe, in den Externstein, regelmäßige Treffen von Esoterikern und auch Satanisten, die sich dort treffen und die Sommer- bzw. Wintersonnenwendfeier feiern. Auch andere, wir waren mit der Freizeit jetzt in der letzten Woche, vor 2 Wochen war ich dann, habe die Wewelsburg besucht, da wo die Nazis so ihren Stelle, so einen Hauptpunkt gehabt haben. Und da sind wir auch so einem Satanisten begegnet, nicht? Also der sich das angeschaut hat, halt weil er begeistert war von den okkulten Gedanken der Nazis, der dann dorthin gekommen ist. Solche Leute gibt es überall um uns herum. Und dann ist die Frage, wie können wir denen begegnen, wie weit verstehen wir die? Da haben wir die Medien voll von übernatürlichen Dingen. Denken wir nur an solche Sachen wie Akte X oder was weiß ich, Sinclair, der Geisterjäger oder was weiß ich, solche Sachen, also wo viele, viele okkulte Sachen. Oder Harry Potter, nicht? Harry Potter, da geht es ja genauso darum. Irgendwie ein kleiner, harmloser Junge durch irgendwelche Zaubersprüche und so eben den bösen Dämon, den Teufel letztendlich besiegt. Und da sehen wir, dieses ganze übernatürliche Zeug kommt da hinein, wo die Menschen jegliche Orientierung an dem Wort Gottes verlieren. Da ist als Ursache davon, dass viele die Macht des Teufels sich zugänglich machen wollen, dass sie unter Langeweile leiden, dass sie Faszination spüren, diese Sucht nach dem Übernatürlichen, dass sie manchmal auch Hilfe suchen bei übernatürlichen Kräften und Mächten, da wo sie sich unterdrückt fühlen, Kräfte haben wollen, um nun ihre bösen Schulkollegen dort fertig zu machen. Da ist manchmal auch das Versprechen des Teufels, die Suche nach Heilung. Irgendwie, wenn du zu mir kommst, ich werde dir weiterhelfen, ich gebe dir große Versprechen. Und die Gefahr, die sehen wir in der Bibel deutlich. Die Bibel lehnt das ab, sie verbietet es geradezu im Alten Testament und auch im Neuen. Es wird darauf hingewiesen, dass wir in Abhängigkeiten geraten können, dass wir körperliche Einschränkungen haben werden, dass unser Glaubensleben zerstört oder eingeschränkt wird, dass unsere Gemeinschaft mit Gott kaputt geht, dass wir unter Interessenslosigkeit leiden. Und es gibt verschiedene Kennzeichen, die wir in der Bibel finden, für Menschen, die dämonisch besessen sind. Da finden wir erstens heftiges Widerstreben gegen jegliche göttliche Einflüsse, dann auffallende Körperkräfte, wie das hier der Fall ist, Störungen in organischen Funktionen, Markus 9, Vers 17, 25 oder Matthäus 9, Vers 32. Also da, wo die Menschen auch gesundheitlich eingeschränkt sind. Dann Sprechen des, in einer anderen Sprache bzw. in einer anderen Stimme des Besessenen. Seelen, Selbstverwundung natürlich, oder Selbstmordversuche, die die Leute unternehmen. Darüber hinaus ein unruhiges, aggressives Verhalten, wütende Erregung, ein geschärftes Wahrnehmungsvermögen und übernatürliche Erkenntnisse, Weissagen. Wir denken zum Beispiel mal an die Magd, die dort den Jüngern nachlaufen. Dann sagt, ihr seid von Gott und so, die dann aber auch das aus Besessenheit heraus tut, obwohl das, was sie sagt, recht fromm sich anhört. Besondere Erscheinungen beim Ausfahren des Dämonen, Krämpfe, Schreien, zu Boden fallen und ähnliches mehr. Da merken wir, das sind Kennzeichen davon. Aber eben auch große Gefahren, die damit verbunden sind. Ich möchte nur einige wenige Stellen zwei Abschnitte lesen aus dem Alten Testament, die uns das Ganze vor Augen führen. So lesen wir im 3. Mose 19, Vers 31, eine Stellungnahme dazu, 3. Mose 19, Vers 32. 3. Mose 19, Vers 31. Ihr sollt euch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern und zu den Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihn unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Also hier eine Anweisung, wie man damit umgehen soll, worauf man achten soll. 5. Mose 18, wahrscheinlich für viele von uns sehr bekannt, ab Vers 10, auch diesen kurzen Abschnitt möchte ich noch lesen, der uns auch da eine andere Stellungnahme zu der Beziehung von übernatürlichen Phänomenen bzw. der Öffnung geistlicher Mächte gegenüber ausdrückt. 5. Mose 18 ab Vers 10. 5. Mose 18 ab Vers 10. Also, Gott will nicht, dass jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das war eine spezielle okkulte Praktik damals. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei betreibt. Oder Bannungen oder Geisterbeschwörung oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer dieses alles tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr dein Volk, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, dein Gott. Und später kommen dann noch die Anweisungen, dass eben solche Menschen im Volk Israel getötet werden sollen. Also ganz deutliche Sache, wir sollen auch nicht nur wegen Spielerei uns mit so etwas einlassen. Nun, wir haben gehört, wie Jesus damit umgeht. Erstmal die Herausforderung gesehen, es gibt übernatürliche Kräfte und Mächte, sowohl dämonische vom Teufel als auch Engel, die um uns herum sind und von denen wir auch lesen, die uns beschützen sollen, die uns begleiten, die manchmal den Menschen ja auch erschienen sind im Alten und Neuen Testament. Wir haben gesehen, dass die Auswirkungen von Menschen, die besessen sind, negativ sind, dass die auch nicht mehr mit menschlichen Maßstäben zu messen sind, dass die destruktiv sind. Ich habe auch einige der Kennzeichen aufgezählt, die Besessene an sich tragen. Wir sehen, die Stellung zu Jesus ist ganz klar. Wir brauchen vor Dämonen und Geistern keine Angst zu haben, aber wir sollen auch nicht mit ihnen spielen. Angst zu haben brauchen wir nicht, weil wir unter dem Schutz und der Macht Jesu Christi stehen und die Dämonen das erkennen und sich dem auch unterordnen. Wir sollen auch kein großes Brimborium machen, keine großen besonderen Veranstaltungen, um da Menschen zu befreien, sozusagen uns in den Mittelpunkt zu stellen. Das tut Jesus ja auch nicht. Ein Befehl dabei genügt. Wir lesen an anderen Stellen, dass es das auch gibt, wo die Jünger ihn fragen, ja, also diese Art von Dämonen fährt nur aus durch Fasten und Beten, dass es da scheinbar auch noch andere Umgehensweisen damit gibt, auf die wir im Einzelnen nicht eingehen können. Dann sehen wir dabei, dass diese Dämonen durchaus auch Tiere besessen können, dass sie immer wieder in andere Menschen bzw. Tiere hineinfahren wollen. Wir sehen, dass gerade die Menschen, die nur materialistisch denken, das nicht wahrnehmen, das auch nicht gutheißen, das ausschließen, weil es nicht in ihr Weltbild passt, aber wir sollten das tun. Nun, was ziehen wir für uns daraus? Auch Jesus hat uns die Möglichkeit gegeben, diesen geistlichen Mächten gegenüberzutreten. Und wir sollten Menschen eine Hilfe sein. Denn wir sind die Einzigen, die ihnen helfen können, wenn sie unter dämonischer Besessenheit leiden. Kein Arzt, kein Psychologe, kein Psychotherapeut, kein anderer dämonischer Besessener, kein Zauberer oder sonst was kann ihnen helfen, sondern nur wir, wenn wir durch die Kraft Gottes dort den Menschen helfen können, davon frei zu werden. Ja, wir wollen zusammen aufstehen und beten und Gott dafür danken, dass er diese Macht hat, Menschen liebt und befreit und uns dafür gebrauchen will.